Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 13. August 2025. In den Schlagzeilen nach wie vor dominierend ist das am Freitag bevorstehende voraussichtliche Gipfeltreffen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland in Alaska. Heute amerikanisches Territorium, vormals russisches Hoheitsgebiet. Präsident Trump hat in einem viertelstündigen Mediengespräch ein paar Gedanken skizziert und interessant, was er da gesagt hat. Unter anderem, er respektiere den russischen Präsidenten, freue sich, dass er nach Amerika käme. Das sei alles andere als selbstverständlich, den Präsidenten Putin da in den USA zu begrüßen. Man werde sprechen. Er hat dann sich selber als sehr hart im Umgang mit Russland bezeichnet, hat seine These wiederholt, Trump, dass es unter ihm diesen Krieg nie gegeben hätte. Alles die Fehler seiner Nachfolger und Vorgänger. Er selber hätte es nie so weit kommen lassen. Er freue sich auf eine Wiederaufnahme der guten Beziehungen mit Russland. Ist auch interessant, dass die Amerikaner hier schon von intakten Handelsbeziehungen sprechen, beziehungsweise von der Möglichkeit, diese Handelsbeziehungen wieder einzurenken. Es werde zu Gebietsabtretungen, zu einem Austausch kommen. Wie der genau auszusehen habe, das ist im Moment nicht klar. Und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, das ließ Trump durchblicken, möchte er lieber nicht dabei haben. Er sei zwar nicht kategorisch dagegen, aber Selenskyj habe zu apodiktische Vorstellungen, was da eine mögliche Einigung, Vorbedingungen zu einem Waffenstillstand beinhalten müssten. Und deshalb ist es besser, wenn da die Amerikaner und die Russen unter sich bleiben. Interessant ist natürlich, dass die Amerikaner einerseits Kriegspartei sind. Sie sind ja mit ihrer Rivalität gegenüber dem einstmaligen sowjetischen Großfeind. Mit dieser Rivalität ist man sozusagen in diesen Ukraine-Krieg hineingekommen. Die geopolitische Konkurrenzsituation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika ist ja geradezu explodiert in diesem Ukraine-Krieg. Aber Trump versucht sich hier als neutralen Makler zu positionieren. Er sagt auch, ja, er werde selber da keinen Deal unterschreiben, er werde das ermöglichen, er werde dann schauen, ob die Russen bereit seien, sich auf so etwas einzulassen. Also hier diese Beweglichkeit, diese Gelenkigkeit, einerseits Kriegspartei zu sein, davon jetzt aber abzulenken und dann als Vermittler auf beiden Seiten des Tisches abzukassieren, das ist amerikanische Verhandlungskunst. Ich will mich gar nicht kritisch darüber äußern, ich finde das sehr inspirierend, vor allem als Schweizer, wenn wir sehen, wie wir da auch über den Tisch gezogen werden, und vielleicht sind auch in einigen EU-Staaten da hellhörige Zeitgenossen unterwegs, die jetzt nicht einfach nur auf Trump eindreschen, sondern vielleicht sich da eine Scheibe abzuschneiden versuchen. Also Trump, sowohl Kriegspartei wie auch Vermittler auf beiden Seiten des Tisches. Aber ungeachtet all der zynischen Kommentare, die wir jetzt lesen, vor allem in den deutschen Medien, die Journalisten scheinen geradezu versessen darauf zu sein, diesen Gipfel scheitern zu sehen. Nein, ich finde das eine gute Nachricht. Ich habe das gestern schon gesagt in meiner Sendung. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass hier dieser amerikanische Präsident, auf dem ja nur herumgeprügelt wird, dass der diesen gordischen Knoten der Nicht-Diplomatie, diesen Anti-Diplomatie-Krampf, diese verstopften diplomatischen Kanäle, dass der das wieder geöffnet hat und jetzt frisch von der Leber weg gewissermaßen hier über Frieden spricht, über eine mögliche Einigung und sogar weit, weit über die Perspektiven in den EU-Diskussionen hinaus auch wieder über intakte Wirtschaftsbeziehungen mit Russland. Und ich glaube, wenn es so weit wieder kommen sollte, dann hätte das natürlich auch einen befreienden Effekt auf die EU. Dann würde dieser ganze faule Zauber dieses neuen, absurden, kalten Kriegs, in dem man sich da hineinsteigt, steigert gegenüber Russland, dann wird auch das wieder zusammenfallen, wird das zurückgehen. Allerdings, und ich glaube, das muss man auch hier berücksichtigen, es wird immer Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland geben. Diese Großmächte kämpfen um ihre Reviere, das sind Raubtierstaaten, das ist keine moralische Wertung, das ist einfach eine nüchterne realpolitische Feststellung. Da wird es immer Konflikte, Auseinandersetzungen geben und die Frage ist, wer kann da zum Wohle der Europäischen Union, zum Wohle auch der vielen EU-Mitgliedstaaten, zum Wohle von uns Europäern, wobei ich als Europäer sage, ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union. Wir wissen nicht, ob die EU in ihrer heutigen institutionellen Form überleben kann. Ich habe da meine großen Zweifel und ich bin auch dagegen, wenn man EU und Europa immer synonym setzt. Europa ist weit mehr als die Europäische Union. Aber eben in diesem Rivalitätenkampf, in diesem Revierkampf zwischen den Russen und den Vereinigten Staaten von Amerika braucht es ja auch Vermittler, braucht es Brückenbauer und niemand wäre da besser dafür geeignet als die Bundesrepublik Deutschland. Aber Kanzler Merz nun mit rund 100 Tagen, in denen er schon im Amt ist, scheint nicht der Mann zu sein, der da die Weisheit seiner Vorgänger gepachtet hätte oder anzuzapfen bereit ist. Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung mir ausdrucken lassen ein paar Eckpunkte der Außenpolitik des langjährigen deutschen Außenministers der FDP, Hans-Dietrich Genscher, den ich jetzt hier auch nicht verklären möchte. Ich habe ihn persönlich noch kennengelernt damals in der Bundesrepublik. Wir haben uns öfters unterhalten, auch über die Europäische Union. Ich habe immer für mehr direkte Demokratie plädiert, als ich noch Chefredaktor war der Welt. Und er hat mich dann jeweils sehr väterlich ermahnt, ja, das seien schweizerische Prägungen, das könne man nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Dort habe man alle wichtigen EU-Entscheidungen ganz bewusst ohne Volksabstimmung gemacht, denn mit Volksabstimmungen wäre es nie gelungen, den Euro durchzusetzen. Zum Beispiel die ganz wichtigen Fragen, die darf man eben nicht demokratisch dem Volk unterbreiten. Kanzler Merz hat ja im Zusammenhang mit Israel auch solche Selbstverständlichkeiten aus deutscher Sicht, für Schweizer Ohren natürlich Ungeheuerlichkeiten verlautbaren lassen. Aber eben der Genscherismus, ein interessantes Thema. Was sind da die Eckpunkte seiner Außenpolitik gewesen? Liberalismus als Leitprinzip, klar, natürlich die Verbreitung der westlichen Vorstellungen, das ist ja, drin in diesem Programm, war immer auch Teil der alten Bundesrepublik, aber eben verantwortliche Interessenpolitik. Nicht einfach nur Moralismuspolitik des erhobenen Zeigefingers, sondern auch ein Pragmatismus, den dieser Hans-Dietrich Genscher da vertreten hat. Und ganz wichtig, der zweite Punkt hier, Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was der FDP-Außenminister gemacht hat. Davon spüren wir im Moment sehr, sehr wenig. Die deutsche Außenpolitik ist einseitig zentriert auf die Ukraine und nicht einmal auf die ganze Ukraine, denn in der Ukraine gibt es auch skeptische Stimmen gegenüber Selenskyj. Es gibt zum Beispiel die Stimme des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, der gesagt hat, doch, Gebietsabtretungen müssten jetzt halt in Kauf genommen werden, um dieses fürchterliche Sterben, um diesen Krieg zu beenden. Also es gibt auch eine pragmatische Sicht, aber man scheint sich da vor allem auf der deutschen Seite zu versteifen, auf eine sehr eng gefasste, ja eben moralistische Außenpolitik, eine wertebasierte Außenpolitik, wie sie auch die frühere Außenministerin Annalena Baerbock gepredigt hat, zum Verdruss allerdings vieler ihrer Zuhörer. Also mehr Genscher, weniger Merz wäre vielleicht hier, oder mehr Genscher im März wäre möglicherweise eine Zukunftsstrategie, denn zwischen Russland und den Vereinigten Staaten braucht es einen klugen Vermittler, denn Europa und vor allem Deutschland, die EU auch, aber die EU-Staaten, die europäischen Staaten, allem voran Deutschland, sie haben ein Interesse, gute Beziehungen mit Russland zu haben. Und sie müssen damit rechnen, dass eben die guten Beziehungen zu Russland immer auch irritierend sind für die Vereinigten Staaten von Amerika. Deshalb ist es besser, früh anzufangen, dieses neue Gleichgewicht zu finden, ist eine riesige Chance, wenn man eben diese deutsche, ich weiß, das ist ein sehr belastetes Wort, aber es stimmt, eben diese deutsche Mittellage oder diese Brückenbauerfunktion, wenn man die ernst nimmt. Ist interessant, darüber lese ich eigentlich in den Zeitungen überhaupt nichts. Also diese doch weit geschätzte und auch bewunderte deutsche Außenpolitik eines Hans-Dietrich Genscher, die spielt heute im Darstellungshorizont der Medien nicht die geringste oder zumindest nicht die ihr gebührende Rolle. 13 Minuten Trump über die Ukraine, 13 Minuten mehr Substanz als das, was wir da auf unseren Kanälen hören. Windparkentwickler Ørsted schockiert die Börse. Ist eine gute Nachricht. Um 35% stürzt die Aktie ab. Nach der Ankündigung eines hohen Kapitalbedarfs. Schuld daran ist auch die Politik von US-Präsident Trump. Ja, Trump ist an allem schuld. Und dass jetzt auch noch die Windparks zu Schanden gehen, ich finde das eine gute Nachricht, weil ich bin ein Gegner der Windräder. Und es tut mir richtig weh, wenn ich mit dem Auto durch Deutschland fahre, etwa nach Berlin, durch Thüringen, wenn ich diese Zauberwälder sehe, mit diesen fürchterlichen, riesigen Windradmonstern, die da aufgestellt werden. Ich weiß gar nicht, wie man die jemals wieder verschrotten kann, wo man die dann wieder zum Verschwinden bringen kann. Das ist eine gewaltige Verschandelung der Umgebung. Und Donald Trump hatte recht, als er der Frau von der Leyen während dieses Meetings, als sie mit den 600 Milliarden Euro kam, die sie gar nicht hat, also dieser Schuldenautokratismus da bei der Reinigung auf dem Golfplatz, als er ihr eine Vorlesung gehalten hat, was eben die Windenergie für eine fürchterliche, für eine schlechte Sache sei und dass man sich davon schleunigst wieder zu befreien, zu emanzipieren, aber die Amerikaner würden keine solche Windräder bauen. Natürlich ist das nicht nach den Erfordernissen der wissenschaftlichen Argumentationskunst formuliert gewesen. Aber ich glaube, er hat eine tiefe Wahrheit ausgesprochen, die viele empfinden, wenn sie diese Windpark- und Windkraftmonstern da sehen, diese fürchterlichen Windräder, die eben nicht Windmühlen sind, wie bei Don Quixote, sondern die sehen aus wie so, wie so Pfähle, ja, das sind sozusagen die Kathedralen des Klimawahns, die da hochgezogen werden, die Kirchtürme gewissermaßen, diese Minarette des Klimawahns mit den drehenden Rädern, die da hochgezogen werden, die man da in die Landschaft hineingerammt hat, ohne jegliche Sensibilität. Ich glaube, auch für Tiere sind die sehr, sehr schädlich, was da alles verschnetzelt wird an Vögeln und so weiter. Mark Rutte zieht de facto Anerkennung russischer Gebiete in Betracht. Also auch die NATO bewegt sich da etwas in eine Kompromissrichtung. Und das ist ja mein Appell hier auch seit 3 Jahren, dass man sich zumindest ansatzweise, man muss sich das ja nicht zu eigen machen, aber zumindest einmal vor Augen führt, was ist denn das legitime Interesse der Russen und könnte es vielleicht noch einen anderen Grund geben für diesen Ukraine-Krieg als die entmenschte Bösartigkeit, die angebliche des russischen Präsidenten, der da ohne Zögern und ohne jedes geschichtliche Bewusstsein, das muss man auch schon mal sagen, quasi moralisch mehr oder weniger schon auf die gleiche Stufe wie die schlimmsten Untäter in der europäischen Geschichte gestellt wird. Das ist eigentlich ein Affront, das ist eine Frechheit auch gegenüber den Russen, was man ihnen da zumutet an Gegenpropaganda jetzt von unserer Seite, und bilden wir uns ja nicht ein, dass da der Westen, die freie Demokratie, dass die da so immun wäre gegen Propaganda. Im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Und ja, eben, Mark Rutte auf dem pragmatischen Kurs, ja, die Israel-Politik von Kanzler Merz irritiert, aber man bemüht sich jetzt um Schadensbegrenzung innerhalb der CDU-CSU. Man baut ihm da auch Brücken und gesichtswahrende Abgangsmöglichkeiten. Denn klar, wegen so etwas möchte man jetzt nicht die CDU-CSU noch mehr schwächen, denn die Bürgerlichen, die Mainstream-Bürgerlichen haben sich ja bereits ganz massiv geschwächt. Zum Thema Klima noch ein interessanter Satz aus der AfD, aus der FAZ, entschuldigen Sie. Ähnlich wie die E-Autos ist die Photovoltaik eine Sache für Leute, die nicht am Hungertuch nagen müssen. Das schreibt Jasper von Altenbockum, also noch einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung FAZ. Ähnlich wie die E-Autos ist die Photovoltaik eine Sache für Leute, die nicht am Hungertuch nagen müssen. Ja, ein Zeitvertreib für Wohlhabende. Das ist die grüne Politik. Und die gute Nachricht besteht darin, dass jetzt auch in bürgerlichen Kreisen dieser faule Zauber der Grünen endlich, schlussendlich, lieber spät als nie, doch noch entzaubert wird. Ebenfalls immer wieder hilfreich, immer wieder aufschlussreich sind die Leserbriefe in den Zeitungen, vor allem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da möchte ich gleich zwei herauspicken, über die ich mich gefreut habe. Ein Dr. Wolfgang Winzer in Erlangen. Gegen Erlangen habe ich früher vor x Jahren, vor Äonen einmal Landhockey gespielt. Eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, Regionalliga, zweitoberste deutsche Spielklasse damals. Wir sind also mächtig unter Druck gekommen. Nun also Dr. Wolfgang Winzer. Die CDU-CSU ist locker erpressbar. Und in einem wohlformulierten Schreiben meldet er da Zweifel an der Brandmauerpolitik des Kanzlers Merz. Und er argumentiert eben, wie wir hier auch schon, wie eigentlich jeder sofort erkennt, dass die CDU-CSU eben dadurch sich locker erpressbar gemacht hat. Die Volksmehrheit allerdings sei Mitte rechts in Deutschland. Und so würden die Parteien, das wird impliziert, nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber so würden eigentlich die Parteien im Grunde die Demokratie sabotieren, indem eben die Parteien jetzt eine Mitte-Links-Regierung bauen und so den eigentlichen Wählerwillen eine Mitte-Rechts-Mehrheit nicht ermöglichen mit der entsprechenden Unzufriedenheit bei den Leuten. Und sehr moderat schreibt da Dr. Winzer, es wäre jetzt also zu wünschen, dass man das Erpressungspotenzial der Linken gegenüber der CDU-CSU verringern würde, indem zum Beispiel, er schreibt es so, ich ein gewisses Verständnis dafür hätte, wenn Spahn, der Fraktionschef, gelegentlich Mitglieder der AfD freundlich grüßen würde. Das sind die ersten Haarrisse, die ersten knackenden Sprünge da in der Brandmauer gemäß den Briefen an die Herausgeber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Dr. Wolfgang Winzer. Und im Gaza-Krieg gibt auch zu reden, da in den Leserbriefspalten, das kann ich jetzt aber aus Zeitgründen hier nicht mehr nachtragen. Scala verschärft ihren Dresscode, das berühmte Open House in Mailand. Es ist also fertig, wenn man mit Flip-Flops, kurzen Hosen oder Tanktops da an diese Opernaufführungen gehen möchte. Jetzt wieder ein richtiger Dresscode. Also auch Italien findet zur Bella Figura zurück. Zumindest Kleidercode-mäßig die Verwahrlosung, die Verlotterung des Westens wird da gestoppt. Erdogans Achillesferse, ja, der türkische Präsident in den Schlagzeilen aufgrund der Tatsache, dass er sich so erfolgreich irgendwie an der Macht halten kann. Und obwohl ja die Türkei auch sanktioniert wird, immer wieder am Pranger steht, vor allem weil es da auch mutmaßlich politische Verfahren gibt, da gegen einen den wichtigen Bürgermeister in Istanbul zum Beispiel, trotz alledem verzeichnet der zähe Kämpfer Erdogan Erfolg um Erfolg. Und ich kann hier einfach eine gewisse Bewunderung für diesen Politiker nicht verschweigen. Ich gebe gleich zu, ich lebe nicht in der Türkei, ich kann das nicht umfassend beurteilen. Aber wenn ich sehe, wie die sehr Erdogan-kritischen deutschen Medien über ihn schreiben und was sie da aufschreiben, dann nötigt mir das zumindest einen erheblichen Respekt ab. Hochinteressant, wie dieser Erdogan-Präsident unter schwierigen Bedingungen da für sein Land vieles herausholt. Wirtschaftlich ist schwierig natürlich mit der Inflation und all diesen Dingen, das schadet ihm natürlich. Auf der anderen Seite hat er sich auch aufgrund der geopolitischen Lage da in eine wichtige Situation manövriert, natürlich auch in der ganzen Flüchtlingsfrage, aber als NATO-Staat eben auch jetzt angesichts dieser geopolitischen Aufgeregtheiten ein nicht immer geliebter Partner des sogenannten Westens. Und dann haben wir wieder mal einen Exponenten aus dem Baltikum, der ganz genau weiß, wann der russische Präsident Putin die NATO angreifen wird. Ich finde das komplett unseriös und staune immer wieder, wie unkritisch das abgerufen wird. Man müsste sich einmal etwas kritischer mit dem Baltikum auseinandersetzen, wo eben auch die Kriegsschauplätze, die ganze Schlacht zwischen dem Nationalsozialismus und dem Internationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg ganz heftig tobte. Es gab ja diese baltischen Nazi-Legionen, diese SS-Bataillone. Noch heute in bestimmten Soldatenfriedhöfen werden ja auch Angehörige der Waffen-SS abgefeiert. Also da sehen wir eine Vergangenheit, die irgendwie nicht vergehen will. Und bei allem Verständnis, dass ja vor allem auch in Deutschland immer wieder dem Baltikum entgegengebracht wird. Das ist jetzt und kann und darf nicht sein die entscheidende Kompassnadel der Außenpolitik, denn die Balten, die sind aus was für Gründen auch immer da für mich entschuldigt. Die sind einfach dermaßen gegen Russland, die sind dermaßen antirussisch eingestellt, zumindest diese Stimmen, die bei uns immer wieder in den Medien vorkommen. Also das kann man nur im Abklingbecken einer distanzierten, vernünftigen Betrachtungsweise adäquat zur Kenntnis nehmen. Die Financial Times, nichts Außerordentliches, was da zur Diskussion beigetragen wird. Noch ein letzter Punkt hier, großer Zulauf für die Kleinen. Grüne, Linke und AfD haben viele neue Mitglieder gewonnen. CDU, CSU und SPD schwächeln. Ja, die Rechten legen zu. Denn der Zeitgeist wird immer konservativer. Natürlich, wenn es nicht mehr so gut läuft, wenn das Geld zur Neige geht, ja, da müssen eben die soliden, bewährten, bürgerlichen Grundsätze wieder an Gewicht gewinnen. Und da hat die AfD ein klareres Profil in Deutschland als die CDU-CSU. Und die Linksparteien, die sich dann als Gegengewicht zu diesen angeblichen Faschisten, wie sie dann verleumdet werden, profilieren können, die haben auch Zulauf. Dank der AfD natürlich als Gegengewicht zerrieben. In die Bredouille kommen die dazwischen, die eben mit dem Vichy-Vachy-Ansatz versuchen, möglichst viele Stimmen zu holen und dabei vor lauter Parteitaktik das eigene Land vergessen. Das ist das Problem hier und das wird eben vom Wähler nicht honoriert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, melde mich für den Moment ab, aber wir kommen zurück. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und lassen Sie sich da vom Stahlgewitter der Nachrichten nicht unnötig herunterziehen. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie gut gelaunt und ja, in wenigen Stunden kommen ja dann schon wieder die nächsten Weltwoche Daily Sendungen. Bis dann.